Zölle, Gegenzölle, reziproke Zölle, Zollpause und jetzt auch noch Zolltöpfe, in die gewisse Produkte sortiert werden. Das amerikanische Zollprogramm schickt die Märkte weltweit auf Achterbahnfahrt. Anspannung an einem Tag, Entspannung am nächsten und darauf wieder Anspannung. Das ist es, was die Märkte genau nicht mögen. Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit. Wie geht es weiter mit den Zöllen in Amerika? Was heißt das für Märkte und Wirtschaft? Und vor allem, wie geht es weiter in diesem Jahr? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 123. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 14.04.2025 und bei mir im Studio ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Ulrich.
Hallo.
Einen schönen guten Abend, kann ich fast sagen. Wir haben uns ja heute hier so am späten Nachmittag zusammengefunden und versuchen mal einen kleinen Überblick zu geben, was eigentlich gerade so passiert am Markt, an den Märkten, wo das alles herkommt. Und die Betonung liegt tatsächlich auf Versuch, denn wir haben hier gerade eine Weltwirtschaft und weltweite Finanzmärkte vor der Brust. Da kann man sich in vielen Details verlaufen. Und die Dinge sind so stark im Fluss, dass sich immer alles Mögliche bewegt. Und wenn man jetzt mal drauf guckt an die Themen, die man jetzt mal so aufschreiben könnte, dann haben wir Zollchaos, Dollarabsturz, Achterbahn an den Aktienmärkten. Und wenn du jetzt mal hergehen müsstest, mit einem Wort zu charakterisieren, was hier gerade passiert, was wäre das eine Wort?
Da fällt mir nur Disruption ein. Ja, da schwingt ja sowas mit wie Abriss, ja, Abriss von alten Gesetzmäßigkeiten und auch Erschütterung von den bisherigen Verhältnissen, manchmal ja auch mit dem Geschmack von Zerstörung, ja, so ganz brutal, aber eben dann auch das Bild so Aufbau von irgendwas Neuem, kommt ja oft aus dem technologischen Bereich. Wenn es so eine Basisinnovation gibt, beispielsweise wie das Internet, was das dann alles verändert.
Ja, oder Geschäftsmodelle einfach, die Spotify mit Streaming oder Netflix oder
ähnliches. Gab es vorher nicht, ganz neu, wo kommt denn sowas her? Ja, und im Gegensatz zu diesen technologischen Sachen haben wir es halt jetzt mit einer politischen Disruption zu tun.
Politische Disruption, was steckt denn dahinter, worin besteht die, was macht die aus?
Ja, dass die USA von einer kooperativen zu einer unkooperativen Politik wechselt. Das ist, glaube ich, so der Kern. Dazu muss man ja wissen, dass die USA für die jetzige Weltpolitik und für die Weltwirtschaft ja eine enorme, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle spielt. Sie ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Der US-Dollar ist die größte Reservewährung. Die Amerikaner haben den größten politischen Einfluss auf der Welt. Nicht zuletzt, weil sie ja eben auch die größten Machtmittel besitzen. Also das mächtigste Militär der Welt. Ja, und diese riesige Stellung, ja, ich bin kein Politikwissenschaftler, aber fällt dann oft das Wort Hegemon. Das heißt also Vorherrschaft. Diese Stellung haben die USA in den letzten Jahrzehnten, eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs, dazu verwendet, eine Art von internationalem System aufzubauen und auch weiter zu unterstützen, wenn andere daran weiter rumgebaut haben. Politisch arbeiten oder haben bisher zusammengearbeitet die Länder der Welt, etwa unter dem Dach der UNO, um Konflikte zwischeneinander abzubauen und Zusammenarbeit zu stärken. Und das ist auch wirtschaftlich ergänzt worden. Die USA haben dafür gesorgt, dass der internationale Handel sich entwickelt innerhalb von vielen, vielen Jahren. Das haben sie übrigens paradoxerweise dadurch gemacht, dass sie in den 50er Jahren ihre Zölle abgebaut haben. Und das sogar teilweise völlig einseitig. Die USA haben dann später internationale Institutionen aufgebaut und unterstützt. Etwa zum Beispiel eben diese Welthandelsorganisationen, die dann über den Welthandel gewacht hat. Eigentlich es formal immer noch tut, aber nichts mehr zu sagen hat, weil das Zeitalter ist eben vorbei. Und diese internationalen Organisationen haben die USA auch immer mit den größten Beiträgen finanziert. Dazu gehört eine Notenbank, die FED, die anderen Zentralbanken US-Dollar-Kredite bereitstellt, wenn es irgendwo mal eng wird, eben ein Weltzahlungssystem bereitgestellt haben. Und dann geht's weiter. Die USA fühlen sich verantwortlich für die Welthandelsrouten, die sie dann im Notfall auch militärisch verteidigen. Sie haben für Europa den allergrößten Teil der Verteidigungslasten übernommen und so weiter und so fort. Das ist ein sehr umfangreiches Programm für ein solches internationales System von Handel und Politik. Naja, und das ist natürlich auch aufwendig und teuer im Unterhalt, um das mal so zu formulieren. Ja, und dazu haben die USA unter Trumps Republikanern jetzt keine Lust mehr. Was nicht heißt, dass sie jetzt nicht mehr nett sein wollen zu anderen Ländern. Aus Nettigkeit haben die Amerikaner das ja früher auch nicht gemacht, sondern weil man die eigenen Interessen heute jetzt meint, anders am besten durchsetzen zu können, vertreten zu können. Jetzt meinen eben die Trump und seine Leute das den amerikanischen Interessen anders, als mit diesem System besser gedient ist.
Nur die Frage ist ja, warum? Weil das alte System hat ja für Amerika eigentlich gut funktioniert. Man könnte sich fragen, warum gerade jetzt? Warum jetzt dieser Twist auf einmal?
Ja, Amerika ist nach wie vor im Vergleich zu anderen das mächtigste Land. Auch das reichste Industrieland zumindest. Naja, aber das Ganze hat sich ja natürlich lange angebahnt. Und es ist ja auch Trump gewesen, der schon in der ersten Amtszeit ja schon versucht hat, seine neue Philosophie umzusetzen. Nur da war er ja viel zu schlecht aufgestellt und vorbereitet dazu. Dahinter steckt natürlich eine lange Entwicklung. Das ist die Entwicklung, dass die Amerikaner schlichtweg einfach nicht mehr in der Lage sind, diese Rolle auszufüllen. Die Welt hat sich verändert in den letzten Jahren. Viele Länder haben sich wirtschaftlich entwickelt und wirtschaftlich mächtigere Länder sind dann eben auch politisch und militärisch mächtigere Länder, die eben durch die USA dann nicht mehr so einfach beeinflussbar sind, wie das im letzten Jahrhundert der Fall war. Der Abstand ist geringer geworden. Das beste Beispiel ist natürlich China. Und deswegen ist es ja auch Trump und seine Fraktion gewesen, die schon seit vor der seiner ersten Amtszeit, also schon seit 30 Jahren, eben darauf hinweisen, dass China eben nicht der nette neue Geschäftspartner in der alten Welt der internationalen Kooperation ist, sondern dass China der neue Konkurrent ist, wenn nicht sogar der neue Gegner in der Welt von morgen. Kann man ein bisschen Ironie der Geschichte natürlich drin finden, dass es ja gerade die von den USA so geförderte Globalisierung gewesen ist, die China so groß gemacht hat. Und diese Idee, die dann in den 80er und 90er Jahren bei vielen da mitgeschwungen ist, dass China dann auch eine Demokratie wird und das System mittragen, wie das die USA entworfen haben, das erscheint heute ein bisschen naiv. Zumindest war es der Denkfehler, den Trump und seine Leute damals ja schon korrigiert haben. Da muss man ja ganz klar bescheinigen, da waren sie schon weiter als viele andere. Trump und seine Leute wollten das und das tun sie jetzt eben radikal umgestalten. Kann man vielleicht ein bisschen plakativ sagen, wir können uns das alles nicht mehr leisten. Wir haben Angst um unsere Position, um auch unsere nationale Sicherheit dann irgendwann. Und insbesondere die Europäer sollen ihre Verteidigung erstmal alleine organisieren, das können wir nicht mehr bezahlen. Und sich auch im Übrigen um ihre Dinge kümmern, wir müssen uns jetzt auf uns konzentrieren. Das ist, wie gesagt, Politologen, Historiker können da noch viele, viele mehr Geschichten mehr zu erzählen, aber das ist so ein bisschen plakativ, was dahinter steckt, was wir jetzt gerade erleben.
Und wenn die Amerikaner sich jetzt um ihre eigenen Dinge kümmern, wie du eben gesagt hast, was heißt das genau? Um was kümmern sie sich?
Keine Verantwortung mehr fürs internationale System, keine Beiträge mehr zu den internationalen Organisationen, das haben wir auch ganz plakativ mitgeteilt bekommen, keine Unterstützung mehr militärischer Art in Europa, sondern halt nur noch da, wo man wirklich ganz gezielt seine eigenen Interessen wahren möchte, also Israel, Iran jetzt wieder und insbesondere natürlich Asien. Ja, und auf der wirtschaftlichen Seite, da kommen wir jetzt näher an das, was wir jetzt hier gerade jeden Tag hören, würde ich sagen, die eigene vorhandene Stärke, ökonomische, politische Stärke gegenüber den Handelspartnern in klingende Münze umsetzen. Also ich glaube, am liebsten hätte Trump Tributzahlungen, ja, wie früher, von Abhängigen. Aber Zölle tun es jetzt erstmal auch. Ist in seinen Augen sowas Ähnliches. Ja, und dann auch so eine Idee, die dahinter mit anklingt, wirtschaftliche Autarkie. Das heißt, also wie die Chinesen, es soll alles im eigenen Land produziert werden, damit man wieder eine eigene Industrie hat, die wieder stark ist, so wie früher. Gut, und dann kommen natürlich innenpolitische Themen dazu, so ein Kulturkampf, ja, gegen alles, was links ist, gegen alles, was Vogue ist und ungläubig ist. Ist ein bisschen holzschnittartig, aber wir haben ja hier auch nur wirklich einen Überblick. Aber es reicht vor allen Dingen als Begründung für diese ungewöhnlichen Dinge, die wir da gerade am Finanzmarkt sehen, reicht das vollständig aus.
Und da kommen wir eigentlich zu den Themen, die jetzt auch die Anlegerinnen und Anleger vielleicht interessieren dürfte, die uns zuhören. Denn man kann sich ja schon fragen, was sind das für Anomalien, die da gerade am Finanzmarkt stattfinden und was heißt denn das dann eigentlich?
Naja, also erstmal sind es wirklich festgefügte Mechanismen an den Finanzmärkten, die zurzeit gerade nicht mehr funktionieren. Also stell dir vor, seit 40 Jahren fährst du immer die gleiche Straße nach Hause auf dem Weg vom Büro und die ist plötzlich versperrt, da ist jetzt eine Mauer. Ja, und du weißt jetzt nicht, ob das so eine Baustelle ist oder ob die Straße einfach weg ist. Ja, das ist so ein bisschen der Unsicherheitszustand auf die Märkte übertragen. Also jahrzehntelang waren die US-Staatsanleihen immer der Platz, wohin sich alle geflüchtet haben, wenn irgendwo Krise war auf der Welt. Egal, ob das Kriege sind, ob das Rezessionen war, ob das Corona war. Immer kaufte alles US-Staatsanleihen. Die Kurse der Anleihen stiegen, die Renditen gingen runter. Paradoxerweise, selbst wenn der Anlass der Krise sogar in den USA gelegen hatte, wie beispielsweise bei der Finanzkrise, völlig dasselbe. Immer Zuflucht beim größten und sichersten Schuldner auf der Welt, das ist die USA. Und das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben deutlichen Rückgang bei den Aktienmärkten, 20%. Ja, da kann man schon sagen, klar, Korrektur, aber das ist schon etwas, wo man Risiken eher abschaltet. Und die Anleihekurse in den USA fallen auch, steigen nicht, sondern fallen. Dann haben wir die Volatilität zurzeit, also die Schwankungsintensität der Kurse. Das ist ein Maß für die Unsicherheit an den Märkten. Die liegt auf einem 5-Jahres-Hoch. Ja, normalerweise auch eine klare Sache für eben wieder US-Treasuries. Nicht so jetzt. Ja, die Renditen in USA steigen. Und das Gleiche ist in verschiedenen Marktsegmenten. Zum Beispiel geht mit steigenden Renditen in den USA eigentlich auch ein steigender US-Dollar einher, weil dann eben alle erst recht in die USA Staatsanleihen kaufen, um halt die höheren Renditen mitzunehmen. Und was passiert jetzt? Der Dollar schmiert um 10% ab. Das sind schon Anzeichen dafür, zumindest, dass die Märkte zurzeit, das muss jetzt nicht so bleiben, es ist ja die Frage, wie es sich weiterentwickelt, aber dass die Finanzmärkte eben nachhaltig verunsichert sind, wo das alles hinführt und dieser Status der US-Finanzmärkte, größte, schönste, sicherste, zumindest überdacht wird. Ich glaube, ganz vorsichtig kann man es mal so formulieren.
Ja, aber das ist ja eigentlich schon eine gute nächste Frage eigentlich. Wohin führt das denn alles? Trump hat jetzt ja, wenn wir mal jetzt zu der Politik, zur aktuellen Politik zurückkehren, erstmal wieder zurückgerudert mit seinen Zöllen. Also es gab erstmal eine Pause. Das wurde erstmal sehr euphorisch aufgenommen alles letzte Woche. Dann gab es jetzt aber dann doch wieder doch keine Pause für einige Sachen und dann aber doch wieder Ausnahmen. Das sind jetzt aber keine Ausnahmen, sondern es sind Zolltöpfe, in die Produkte sortiert werden, die dann keine Zölle haben. Aber man weiß es auch noch nicht so genau. Also er befeuert ja eigentlich mit dem, was er tut, genau diese Unsicherheit, die wiederum zu diesen komischen Marktmechanismen führen, die insbesondere in den USA jetzt gerade gar nicht mehr funktionieren.
Ja, genau. Das fragt sich eben der ganze Markt, was das soll. Versucht das zu lesen, was da aus dem Weißen Haus kommt. Heute das, eine Stunde später das andere. Also ich würde mal sagen, zuerst mal sollte man tatsächlich das schon so einwerten, dass wir mal wieder eine Krise haben. Das ist für viele, die die letzten Jahre immer so verfolgen, jetzt nichts Neues. Es ist eher eine politische Krise, die eben auch ökonomische Unsicherheit erzeugt. Und was heißt das? Naja, es wird jetzt morgen nicht gleich wieder vorbei sein. Also Trump kann jetzt erstmal noch so viel zurücknehmen. Der Schaden ist da. Also das glaubt ihm ja auch jetzt keiner mehr, dass er nochmal ein normaler Präsident wird. Ja, und die ersten Fragen, die sich klären müssen jetzt, und das wird die nächsten Monate in Anspruch nehmen, ist also erstmal, gibt es da einen großen politischen Plan in der US-Administration und was gehört da noch alles dazu? Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten dann erleben. Und die zweite Frage ist, wie wirkt sich das Ganze ökonomisch aus? Auch hier müssen wir abwarten und das, was wir vermuten, uns in den Daten dann zusammensuchen. Was passiert, insbesondere mit der US-Wirtschaft. Und das Ganze wird sich dann widerlegen, wenn die Marktteilnehmer ein bisschen bessere Einschätzung dieser neuen Politik haben. Was wir jetzt gelernt haben in den letzten Tagen, ist, dass es wohl doch so etwas wie eine Reaktionsfunktion der Administration, also von Trump und seinen Beratern, auf Stresssignale aus den Finanzmärkten gibt. Das hatte der ein oder andere ja auch schon befürchtet, dass Trump sich um gar nichts mehr kümmern würde. Aber die Tatsache, dass eben der Anstieg der US-Renditen und der Vertrauensverlust, der sich da anbahnte, in Verbindung auch mit den hohen Preisanstiegen, die Zölle mit sich gebracht hatten, dann die Regierung wieder ein bisschen eingebremst hat, zeigt schon, da gibt es also Reaktionen und darauf wird man auch in Zukunft wahrscheinlich bauen können.
Und das ist jetzt dieser sogenannte Trump-Put, von dem man immer mal liest, also die Annahme, dass wenn die Aktien oder irgendwelche anderen Märkte eben zu stark fallen, die Politik in Washington entsprechend reagiert, um die Märkte wieder mit einer Beruhigungspille zu versorgen, damit das alles nicht so ganz schlimm wird. Aber am Ende ist es doch irgendwie auch eine riskante Strategie, denn ich habe ja auch mal was von Eigendynamiken an den Märkten gehört. Also irgendwann kann die Unsicherheit auch zu groß werden und es geht richtig bergab.
Ja, irgendwo existieren unsichtbare Schwellen an den Märkten. Hinter denen gibt es dann kaum noch einen zurück. Das ist jetzt eine sehr individuelle Einschätzung, da hat jeder Marktteilnehmer seine eigene Ansicht darüber. Aber meiner Ansicht nach sind wir davon noch sehr weit entfernt. Sicherlich, es gibt Risiken im Finanzsektor, wenn sich so wichtige Kennzahlen, also wie die Treasury-Rendite, 10-jährige, 0,5 Prozentpunkt auf einmal nach oben gehen, oder wenn der US-Dollar um 10% in kurzer Zeit abwertet, dann ist schon die Frage, ob es im Markt jemanden gibt, der damit nicht zurechtkommt und wie groß der ist und wie ob er vernetzt genug ist, damit andere wiederum zu infizieren. Aber ich glaube nicht, dass das große Thema sein wird oder die Wahrscheinlichkeit ist meiner Ansicht nach gering. Die Fed hat sich auch schon geäußert jetzt am Wochenende dazu, deutlich gemacht, dass sie diese Themen genau im Blick hat und eingreifen würde, wenn irgendwas sich in die falsche Richtung bewegt. Das ist auch glaubwürdig. Die Notenbanken haben da in den letzten Jahren schon sehr viel Stabilisierung machen können, wenn es denn notwendig gewesen ist. Also die Arbeitshypothese lautet schon, dass die Berater von Trump schon wissen, dass man das System eben gerade die finanzielle Seite des Wirtschaftssystems nicht beliebig dehnen kann, und diese Arbeitshypothese ist meiner Ansicht nach schon sinnvoll.
Ja, da gibt es ja noch eine ganz andere These. Dazu haben wir tatsächlich auch eine Zuschrift bekommen von einem Zuhörer, dass Trump aktuell mehr oder weniger die US-Wirtschaft absichtlich so gegen die Wand fährt, mit diesen Zöllen eben für Verunsicherung sorgt, um dann eben sich günstiger wieder refinanzieren zu können. Also ne, Fed senkt die Zinsen, die Staatsanleihen werden günstiger für ihn von der Finanzierung her und er kann wieder Schulden machen und dann den Konjunkturzyklus verkürzen und entsprechend schnell durchstarten.
Ja, diese These ist schon recht früh, also als er mit seinen ersten Zollmaßnahmen angefangen hat im Markt. Ich würde sie noch ein bisschen breiter fassen. Also eine tiefe Rezession fürs eigene Land, das wünscht man sich nicht, auch nicht Trump und seine Leute, denn die politischen Kosten sind dann schon immens. Also die Leute erleben dann höhere Preise, selbst wenn sie jetzt für iPhones erstmal abgesagt sind, aber höhere Preise und dann noch eine Rezession mit Arbeitslosigkeit, das kann dann schnell gefährlich werden für Trump. Nein, ich glaube, dass die Trump-Leute schon sehen, dass das Ganze Zollthema, das Vertrauensthema an den Märkten eine Belastung auch für die US-Konjunktur und die Wirtschaft darstellt. Das sagen sie auch immer, da müssen wir durch. Und wenn dann die Zinsen sinken würde, wenn die FED sagen würde, dann müssen wir die Wirtschaft ein bisschen unterstützen, weil es nach unten geht, dann würde man es auch gerne mitnehmen. Aber eine tiefe Krise, die wünscht man sich eher den Handelspartnern. Dieses Kalkül, das halte ich für sogar schlüssig. Also wenn alle Länder in der Welt dann so richtig unter Druck stehen, ja, sie haben hohe Zölle, ihre Industrien leiden darunter, es gibt hohe Zinsen, die auch aus Amerika kommen, die Verteidigungsleistungen der USA sind nicht mehr da, dann ist irgendwann die Zeit reif, eben in Verhandlungen mit jedem Land einzutreten, weil die Länder dann eben bereit sind, alles Mögliche zu bieten, wenn nur die USA wieder den Schutz übernehmen oder ihnen die Zölle kürzen. Also dieses Kalkül, das halte ich für sehr realistisch, dass das angestrebt wurde. Aber soweit eben die Theorie in der Praxis, ist das alles nicht so steuerbar, gerade bei Zöllen. Also wie tief jetzt die Abschwächung im eigenen Land, in Amerika, ausfällt, ob es vielleicht doch eine richtige ausgewachsene Rezession ist, das kann man einfach nicht sagen. Und zwar insbesondere deswegen, weil man mit Zöllen einfach seit 40, 50 Jahren überhaupt gar keine Erfahrung mehr hat. Wie sich Zölle in dem Maßstab in der heutigen Handels- und Produktionswelt auswirken, das kann auch kein Modell errechnen. Dieses Modell, mit dem wir das berechnen, stammen alle aus einer Welt mehr oder weniger ohne Zölle. Als es noch Zölle gab, das ist so lange her, da hatten die Unternehmen weniger Möglichkeiten auszuweichen, aber sie waren auf der anderen Seite auch nicht so stark vernetzt. Also es gibt zurzeit eine sehr hohe Unsicherheit, was eben Zölle in dieser heutigen Welt eben ausrichten, wie sich auch beispielsweise Unsicherheit, das ist ja die zweite Komponente, jetzt gerade auf das Konsumenten- und Investorenverhalten auswirken wird. Wir beobachten ja einen deutlichen Rückgang von Konsum- und Investitionsvertrauen. Wie stark das wird und welche Folgen das auch in den USA hat, weiß man nicht. Und das müssen wir abwarten. Und das Gleiche tun jetzt auch Trump und seine Berater. Und deswegen können solche Entwicklungen natürlich schnell zu einer Kurskorrektur führen, mal abseits von dem, was im Finanzwesen geschieht. Also vorausplanbar, so in Richtung Räderwerk, was man einstellt und dann läuft es ab, ist das Ganze überhaupt nicht.
Und trotzdem interessiert ja alle irgendwie, wie wird es denn dieses Jahr weitergehen? Also wie läuft es weiter beim Aktienmarkt? Wie stark bricht sich die Verunsicherung vielleicht noch Bahn? Sollte man vielleicht doch alle Aktien verkaufen oder sind es gute Einstiegskurse? Das sind ja die Fragen, die sich die Leute aktuell eigentlich stellen.
Also ich denke schon, dass die Unsicherheit gegenwärtig am größten ist. Ja, Disruption, das haben wir alles erlebt. Wie geht's weiter? Wird man halt mit jedem Monat immer ein bisschen mehr sich anschauen können. Einige Sachen haben wir, denke ich, auch geklärt. Wir müssen in den nächsten Jahren dauerhaft mit Zöllen, insbesondere in den USA, leben. Amerika wird sich auch militärisch eben stärker Richtung Asien orientieren und die Botschaft ist ja in Europa jetzt auch angekommen, da muss was passieren. Ich glaube weiter, dass wir in 9, in 12 Monaten schon viele, viele neue dieser Konturen haben, wo es weitergeht. Die Weltwirtschaft wird sich eben anpassen. Im Rest des Jahres wird an den Märkten 2 Fragen im Vordergrund stehen. Das erste: Kommen dann noch weitere Donnerschläge? Also welches ist der Plan, den die Administration verfolgt? Und zweitens, wie stark fällt die konjunkturelle Abkühlung in Amerika aus? Das wird das große Thema sein. Ganz wichtig, jeder erste Freitag im Monat wird der Arbeitsmarktbericht in den USA gemeldet. Und das wird das Hauptbarometer sein für die konjunkturelle Gesundheit Amerikas, wenn die Anzahl der neu geschaffenen Jobs auf Null sinkt oder sogar negativ wird. Das heißt also, wenn Jobs vernichtet werden, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann ist es ein ganz klares Zeichen, dass Amerika in die Rezession geht. Und das hat dann 1-2 Quartale von Rückgängen in jedem Fall zur Folge. An den Aktienmärkten würde das dann nochmal dazu führen, dass man nochmal korrigiert. Nicht 2 Quartale lang, aber noch einmal korrigiert, um eben dann eine niedrigere Position zu haben für dann auch wieder den Weg raus aus der Rezession. Das wäre ein Thema für 26. Eventuell ist das eben auch das, worauf Trump dann vertraut, dass er zu den Wahlen in 26 dann schon wieder eine sich erholende Wirtschaft hat. Das würde sich an den Aktienmärkten natürlich dann auch zeigen. Das sind die Dinge, die jetzt im Vordergrund stehen. Soll man seine Aktien verkaufen? Naja, also kann immer dazu führen, dass man die Markterholung verpasst. Und deswegen für die langfristorientierten Anleger ist die Strategie besser, so ein Durchatmen von Kursen nach unten auszusitzen und eher noch weiter aufzubauen zu diesen günstigeren Niveaus.
Und da ist ja auch dann der Unterschied zwischen jemandem, der einen sehr langfristigen Anlagehorizont hat, versus vielleicht jemand, der sagt, okay, ich versuche hier kurzfristig irgendwie was zu tun. Aber auch da ist natürlich die Gefahr bei diesen Volten, die wir derzeit sehen, dass man natürlich mal so eine Markterholung verpasst. Weil wir haben es gesehen, ein Freitag und Montag ging es stark nach unten, zwei Tage später ganz steil nach oben. Da waren es an einem Tag 10%, die man verpasst hätte.
Ja, unbedingt. Unterschied Langfristanleger und Kurzfristtrader. Ein Fondsmanager, der muss kurzfristig denken. Klar, der tut ja nichts anderes am Tag, als nach Informationen zu jagen und diese zu interpretieren. Und selbst wenn es jetzt heißt, Fondsmanager bei uns oder bei anderen Vermögensverwaltern sind in den kommenden Wochen jetzt noch vorsichtig angesichts der Volatilität und bauen Risiken eher ab, dann ist das überhaupt kein Widerspruch dazu, dass Privatanleger in dieser Phase eher aufbauen. Denn der Fondsmanager, der muss sich Monat für Monat rechtfertigen, ob er besser war als der Markt und die anderen. Und der Privatanleger, der soll ja genau diese Timing-Sachen dem Fondsmanagement überlassen. Den Privatanleger interessiert nur, wo stehen die Märkte in 10 Jahren? Sie stehen höher als heute. Und er hat ohnehin nicht so viel Zeit, sich um die Märkte zu kümmern. Das heißt, dieses sogenannte Markttiming, also unten kaufen, oben verkaufen und so weiter, für jemanden, der das mal eben so nebenbei machen will, no chance. Das funktioniert nicht. Und deswegen, es ist eine Arbeitsteilung. Diejenigen, die das als Beruf haben, kümmern sich um die Märkte und machen diese Timing-Angelegenheiten. Und die privaten Anleger entscheiden sich eben für eine Anlageklasse und gehen da in den Zeiträumen vor, die dafür sinnvoll sind. Und bei Aktien sind das eben 10 Jahre.
Das heißt also tendenziell weiterhin der Tipp, Füße stillhalten, langfristig investieren, Sparpläne laufen lassen.
Ja, also ab hier können wir wahrscheinlich den Podcast vom letzten Mal wiederholen. Also an den Grundaussagen aus der letzten Woche hat sich jetzt nichts geändert. Also die Weltwirtschaft wird sich umstrukturieren. Das ist insbesondere eben in diesem ersten Phase, in diesem ersten Jahr mit Unsicherheiten verbunden. Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer? Ob die USA dabei ihre Ziele erreichen, ist das mal gar nicht so wichtig. Fest steht, dass der US-Markt eben nicht mehr so verlässlich sein wird, wie wir in der Vergangenheit gesehen wird. Und daher werden die Unternehmen und die Investoren sich einfach breiter aufstellen in der Welt. Das ist das eine. Das nächste ist, Wachstum in der Welt wird deswegen jetzt nicht unterbunden werden. Das Wachstum wird zurückkommen. Vielleicht ist es leicht geringer als in der alten Welt mit der internationalen Arbeitsteilung. Aktienmärkte werden vor dem Hintergrund auf längere Sicht weiter steigen und auch werden auch weiterhin bessere Renditen erzielen als Sparkonto und auch als Anleihen. Und wenn man was tun will, was dann auch den Privatanleger erreicht, dann würde man Stand heute sagen, naja, breiter aufstellen ist schon sinnvoll. Für die nächsten 10 Jahre vielleicht auch wirklich mehr auf Europa setzen. Ja, Amerika eher ein bisschen runterfahren. Denn wenn man das richtig macht, dann kann Europa in der Weltwirtschaft von morgen eine größere Rolle spielen, weil die Amerikaner nehmen sich ja selbst zurück.
Ja, genau. Diversifikation, also breite Streuung in der Anlage ist auf jeden Fall auch sinnvoll. An der Stelle vielleicht nochmal der kurze Disclaimer, dass wir hier natürlich keine Beratung bieten können. Das machen Sie am besten in der Bank oder in der Sparkasse Ihres Vertrauens und nicht über unseren Podcast. Zu viel nochmal an der Stelle dazu. Ja, ich glaube, da haben wir einen ganz schönen Rundumschlag gemacht heute nochmal um das Thema USA-Zölle. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde mir ein bisschen mehr Ruhe wünschen, ehrlich gesagt, jetzt über die Osterfeiertage. Vielleicht wird es ja was.
Ja, ruhiges Ostern stellt man sich anders vor, das ist richtig.
Ja, genau. Also jeden Tag eine neue Nachrichtenlage, auch übers Wochenende dauernd wechselnde Themen, die dann am Montag sich direkt wieder auswirken. Und vor allem diese Achterbahnkurse, morgens runter, mittags hoch, abends dann doch wieder unten.
Aber dann machen wir ja unseren nächsten Podcast.
Genau, in circa 1,5 Wochen oder so nach Ostern, dann kommen wir wieder und wünschen allen ein paar freie Tage, ein paar schöne Tage, hoffentlich mit gutem Wetter, ein bisschen Zeit mit der Familie. Es sind ja immerhin 4 freie Tage für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nicht zu vergessen, alle die den Laden hier am Laufen halten, auch am Osterwochenende, darf man nicht vergessen, haben nicht alle Urlaub, haben nicht alle frei. Es gibt auch ein paar, die halten den Laden am Laufen hier. Also Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie noch Fragen haben zur Thematik oder sagen, ha, das eine oder das andere habe ich nicht genau verstanden, könnt ihr das vielleicht nochmal erklären, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@deka.de und dann versuchen wir auch, hier möglichst viele Fragen einzubauen. Es haben uns noch ein paar Fragen erreicht, Ulrich. Die bauen wir vielleicht das nächste Mal ein. Eine ging nämlich zum Beispiel um den Euro-US-Dollar-Kurs und den Auswirkungen auf Import, Export etc. Durchaus auch ein spannendes Thema in dem Kontext übrigens. Aber ich glaube, das beleuchten wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.